So weit ist es nun mit dir gekommen, beschimpft der Pfarrer einen kleinen Jungen. Du hast Schokolade gestohlen. Weißt du nicht, dass es ein Wesen gibt, dem nichts verborgen bleibt, das alles sieht und weiß und vor dem ich selber ein elender Staubkorn bin? Doch, doch, heute, Junge, es ist die Frau Pfarrer. Wisst ihr, warum ihr jetzt gelacht habt oder zumindest geschmunzelt? Ihr habt gelacht, weil ihr die Anspielungen dieser kleinen Geschichte versteht. Alle Elemente dieser Geschichte sind uns vertraut. Und die überraschende Pointe löst bei uns eine sofortige Reaktion aus. Obwohl wir alle Elemente kennen, aber diese Zusammensetzung überrascht uns. Deshalb lachen wir. Es ist nicht nötig, euch diesen Witz zu erklären. Müsste ich ihn euch erklären, wäre es kein guter Witz. Die schlechtesten Witze sind die, wenn man hinterher sagen muss, es war denn ein Witz. Und das ist dann ja der größte Witz. Und genauso verhält es sich mit Gleichnissen, die Jesus erzählt. Die meisten Gleichnisse lösen bei den Zuhörern direkte Reaktionen aus. Sie verstanden sofort, nicht immer alle, aber die es verstehen mussten, verstanden sofort, was Jesus damit andeutete. Als die Pharisäer den Gleichnissen zuhörten von Jesus, wussten sie genau, dass Jesus über ihr Verhalten spricht, obwohl er sie gar nicht erwähnt. Da heißt es, jetzt müsste ich das PowerPoint haben, genau. Aha, das ist jetzt oben ein bisschen, das raus. Als die führenden Priester und die Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Es war ihnen klar. Sie waren außer sich, am liebsten hätten sie Jesus gepackt, eingesperrt und getötet. Doch sie fürchteten sich vor den Leuten. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, löst das meistens unmittelbare Betroffenheit aus. Natürlich, es gibt Gleichnisse, wie wir gehört haben, die er dann den Jüngern noch erklären muss. Aber das war einfach, weil die ein bisschen schwer vom Begriff waren manchmal. Und er zeigt uns damit auch, zum Glück hat er das gemacht, wie man Gleichnisse verstehen soll, wie man mit Gleichniserzählungen umgeht. Und eines ist auf jeden Fall klar, immer wenn Jesus ein Gleichnis erklärt hat, ist uns sofort klar, wie das gemeint ist. Es ist einfach dann. Dann sagen wir, ah, ja, stimmt ja eigentlich. Also es ist nicht verworren. Es sind Geschichten, die sich im Lebensumfeld der Zuhörer abspielen. Diese Geschichten beinhalten immer überraschende Elemente und Wendungen, die niemand erwartet. Und warum erkläre ich das? Weil wir heute miteinander ein Gleichnis anschauen, das Gleichnis der 10 Jungfrauen, an das ich mich Jahre überhaupt nicht dran gewagt habe, weil es da unglaublich viele Interpretationen, Spekulationen gibt und man weiß manchmal gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Schwierige Gleichnisse verleiten uns oft zu abenteuerlichen Spekulationen. Es wird der Eindruck erweckt, dass das Gleichnis eine verborgene Botschaft beinhaltet, die es zu entschlüsseln gilt. Es werden Allegorien gemacht, das heißt, jedes Detail in einem Gleichnis wird mit etwas gleichgesetzt. Hier bei den Jungfrauen ganz klassisch das Öl, ich sage es nicht, ihr sollt die Hände aufhalten, aber ich glaube, 80% mindestens von euch haben gedacht, das Öl, heute spricht er über den Heiligen Geist. Oder? Das Öl ist der Heilige Geist. Das ist eine Allegorie. Wir werden sehen, ob man das so verstehen kann. Es ist nämlich relativ schwierig, das dann zu erklären. Warum haben die einen mehr Öl und die anderen weniger? Gibt es den mehr Heiligen Geist oder weniger? Und schon da stehen wir an. Dann haben wir mit unserer Überzeugung, dass wenn wir wiedergeboren sind, der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, dann haben wir nicht 50% Heiliger Geist und die anderen haben 100%, sondern entweder hat man ihn oder man hat ihn nicht. Und schon haben wir ein Problem. Das ist die allegorische Auslegung. Da kann man, da gibt's ganz verrückte Überlegungen. Das mag vielleicht interessant sein. Ich habe in der Vorbereitung einen Vortrag gehört, der vorgetragen hat gesagt, ich könnte die ganze Woche ein Seminar machen über dieses Gleichnis. Also, sorry, ich nicht. Ich weiß nicht, was ich eine Woche lang über dieses Gleichnis erzählen sollte. Aber das ist, sobald man auf diese Ebene kommt von verborgener Botschaft, etwas wird gesagt, das wir jetzt entschlüsseln müssen. Das ist interessant. Es kann uns schmeicheln, dass wir etwas verstehen oder vielleicht verstehen, was anderen verborgen bleibt, was überhaupt dem Evangelium nicht entspricht, weil Evangelium ist immer transparent. Aber wenn ich plötzlich zu den Eingeweihten gehöre, die mehr verstehen als alle anderen, als die anderen Christen, dann mag das attraktiv sein. Doch wenn wir ehrlich sind, bleiben wir meistens verstört zurück. Wir können gar nicht mehr eine Woche später sagen, um was es eigentlich wirklich gegangen ist, ob alles stimmt und ob wirklich das so kompliziert sein muss. Und oft, auch wenn das kein Christ gerne zugibt, wächst bei solchen spekulativen Auslegungen die Verunsicherung und die Angst vor dem, was kommen wird. Gerade im Gleichnis, wo es um die letzten Dinge geht. Jesus wollte aber verstanden werden. Er gab seinen Jüngern und uns keine verschlüsselten Botschaften weiter, die nur die einen verstehen können, andere nicht. Gleichnisse sind keine Rätsel, die wir lösen müssen. Und natürlich verstehen wir die Gleichnisse nicht so wie damals die Menschen, denn wir leben in einer anderen, ganz anderen Welt. Heute würde Jesus auch von Computern erzählen, von Software. Er würde solche Beispiele nehmen, zu denen wir heute einen Bezug haben. Wir verstehen nicht alle Anspielungen automatisch, wie bei dem Witz, den ich euch erzählt habe. Deshalb müssen wir herausfinden, was die ersten Zuhörer verstanden hatten, als sie diese Geschichte hörten. Das ist der Schlüssel zum Verständnis von einem Gleichnis. Überhaupt zum Verständnis der Schrift. Nun wollen wir sehen, ob uns das heute mit dem Gleichnis der klugen und törichten Jungfrauen gelingt und wenn sie am Schluss finden, das sehe ich anders, dann dürfen sie es auch anders sehen. Ich habe auch einer in meiner Gemeinde, der hat mir nachher gesagt, eine Woche später, ich sehe es trotzdem anders. Ich sage, okay, es ist halt anders. Also kein Problem für mich. Der große Rahmen der Erzählung bildet ein Hochzeitsfest. Entsprechend der damaligen Sitten wurde die Braut vom Haus des Vaters ins Haus des Bräutigams begleitet. Und vermutlich wartete man im Haus der Braut, bis der Bräutigam sich dem Haus seiner Braut näherte, um sie zu holen. Das ist dann der Ruf, der Bräutigam kommt. Sobald bekannt wurde, dass der Bräutigam unterwegs ist, machten sich die Leute auf mit der Braut dem Bräutigam entgegen. Und da es meistens schon dunkel war, wurde die Frauen, die sie begleiteten, hatten Lampen bei sich. Diese Lichter waren auf Stangen und an der Spitze war eine Art Schale aus Kupfer, in die man Kleiderfetzen samt Öl und Baumharze tat. Und einige Übersetzer, auch die Übersetzung, die wir gehört haben und die ich verwende, sagen zu diesen Lichtern Fackeln. Das muss man vielleicht wissen, weil es uns irritiert, weil man sagt, Fackeln mit Öl nicht, hat mehr was mit Wachs, weder mit Öl zu tun. Aber das ist als die, wie man das jetzt halt da übersetzt. Mit diesem Hintergrund beginnt Jesus seine Erzählung. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Jungfrauen sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Oder anders gesagt, wenn Jesus kommt, wird prinzipiell etwas Vergleichbares wie in dieser Geschichte der 10 Jungfrauen geschehen. Die erste Überraschung ist, dass sich diese Jungfrauen unterscheiden. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Nun, das ist schon speziell, dass man das betont. 5 waren klug, 5 waren töricht. Ich meine, es ist ja im Prinzip wäre es egal, ob die klug oder töricht sind, wenn die die begleiten. Und wie sich der Unterschied bemerkbar macht, erfahren wir auch gleich. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Nun, ob dieser Vorrat wirklich nötig ist oder ob das nicht etwas übertrieben sei, ist den Zuhörern eigentlich noch nicht klar. Normalerweise genügt eine Füllung Öl für diese Lampen. Falls es unverhofft nicht reichen würde, wäre im Haus der Braut bestimmt ein Ölvorrat vorhanden. Doch es trifft nun tatsächlich ein, dass niemand erwartete, der Bräutigam kam nicht. Natürlich wusste man die genaue Zeit nie, aber nun hat er jede Toleranz überschritten. Man musste sich schon fragen, ob er überhaupt noch kommen will und ob dieses Fest überhaupt je stattfinden wird. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, jetzt bin ich da etwas ins... Danke, du, ich brauche jetzt kein Wasser. Ich hab's jetzt geklärt. Ich muss mal zum Arzt irgendwie. Danke vielmals. Jetzt geht gar nichts mehr. Okay, da genau. Das ist quasi die Veranschaulichung. Also, als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Die Wartezeit war für die 10 Jungfrauen zu lang. Sie wurden sehr müde und schliefen ein. Die Törichten und die Klugen. Also die Törichten schliefen nicht früher ein als die Klugen. Sie schliefen einfach ein. Vielleicht dachten die Jünger, es hat den Klugen der Vorrat auch nichts genützt. Sind sie auch eingeschlafen, Bräutigam kommt nicht, Fest ist vorbei. Findet gar nicht statt. Sie schlafen und der Bräutigam kommt nicht. Die Hochzeit wird nicht stattfinden. Soweit der erste Teil der Geschichte. Bevor ich mit der Erzählung weiterfahre, möchte ich 3 Punkte klären. Erstens, das Hochzeitsfest ist ein Bild für die Zusammenführung der Jünger mit ihrem Herrn. Jesus ist der Bräutigam. Es ist die Wiederkunft von Jesus, der die Gemeinde zu sich holt. Zweitens, es ist wichtig festzustellen, wie sich die Törichten von den klugen Jungfrauen unterscheiden. Das wird uns am Schluss der Geschichte sofort klar sein. Aber ich möchte das schon hier erklären. Jesus erklärt in der Bergpredigt mit einem Vergleich, wer klug und wer töricht handelt. Er sagt, jeder, der mein Wort hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigem Grund gebaut. Das sind also die klugen Menschen, die auf Gott hören und entsprechend leben. Die Törichten, sagt Jesus, jeder, der mein Wort hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Es ist die Reaktion auf Gottes Gebote, die die Törichten von den klugen Jungfrauen unterscheidet. Wie sie auf Gottes Reden reagieren. Und drittens müssen wir verstehen, um was für einen Schlaf es sich handelt. Und das ist jetzt eigentlich der Kernpunkt, der Klickpunkt von diesem Gleichnis. Um was für einen Schlaf handelt es sich hier in diesem Gleichnis? Die klugen und törichten Jungfrauen schliefen alle ein, da gibt es keinen Unterschied. Man müsse ja erwarten, wenn es hier um Wachheit geht, Also, dass die Klugen einen Vorrat haben, müsste man ja erwarten, dass die mindestens später einschlafen. Aber sie schlafen miteinander ein. Es gibt absolut keinen Unterschied. In der Bibel und auch in unserem Sprachgebrauch verbinden wir mit dem Wort Schlafen verschiedene Vorstellungen. Eine Vorstellung ist der Erholungsschlaf, von dem kommen wir hoffentlich, wenn ihr keine Freinacht gemacht habt, den wir täglich nötig haben. Eine weitere Verwendung ist der geistliche Schlaf. Bei diesem Schlaf verliert man die Sicht für die richtigen und wichtigen Werte im Leben. Deshalb gibt es verschiedene Weckrufe in der Bibel, die uns auffordern, die Augen vor der Wirklichkeit nicht zu verschließen, den Blick fürs Reich Gottes aufrecht zu halten. Paulus schreibt Timotheus, wir dürfen nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Also vergesst nicht, um was es eigentlich wirklich im Leben geht. Schlaft nicht ein. Das ist der geistliche Schlaf. Und viele Ausleger meinen, dass bei diesem Gleichnis dieser Schlaf gemeint ist. Nur wenn dieser Schlaf gemeint ist, dann sind ja auch die Klugen eingeschlafen. Dann haben sie ja das Problem. Man müsste also beantworten können, warum die fünf Klugen auch geschlafen haben, wenn die doch mehr Power haben. Und Schlafen wird oft euphemistisch für den Tod verwendet. So schreibt Paulus zum Beispiel, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind. Und wir wissen sofort, mit dem meint er, die gestorben sind. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, als Lazarus gestorben war, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Ich persönlich gehe nun davon aus, dass Jesus in diesem Gleichnis den Schlaf als Tod versteht. Die törichten und klugen Jungfrauen sind eingeschlafen. Sie sind gestorben, weil der Bräutigam zu lange nicht gekommen ist. Die Jungfrauen sind die Menschen, die vor der Wiederkunft von Jesus sterben. Es ist nicht wie beim Gleichnis vom bösen und treuen Diener, die noch leben, als ihr Herr zurückkommt. Die Jungfrauen haben das Fest verpasst. Und wenn ihr das einmal schaut, das sind ja einige Gleichnisse, die hintereinander kommen, dann seht ihr halt jedes Gleichnis über die Wiederkunft. Ich habe so eine Reihe gemacht bei uns, hat jedes einen bestimmten Akzent. Es sagt nicht jedes dasselbe, sondern es hat einen Akzent. Und das Gleichnis der Jungfrauen hat in meinen Augen diesen Akzent, dass die Frage, auf diese Frage eingegangen wird, wenn wir sterben, bevor Jesus kommt, weil die Gemeinde Jesu in naher Erwartung lebte, dass Jesus eigentlich bald kommt. Die Jungfrauen haben das Fest verpasst. Es scheint so, als ob die Hochzeit nun ausgefallen sei. Und bei den ersten Christen war genau das eine wichtige Frage. Was geschieht mit den Christen, die vor der Wiederkunft Jesus gestorben sind? Übrigens beantwortet die auch Paulus im Thessalonikerbrief, Kapitel 4. Nun, die Geschichte nimmt eine überraschende Wende. Mitten in der Nacht ertönt plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. Die Hochzeit ist also doch nicht abgesagt. Der Bräutigam kommt, auch wenn ihn niemand mehr erwartete. Sie haben das Fest also nicht verpasst. Und dann muss alles schnell gehen. Die Jungfrauen wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Sie mussten schnell ihre Fackeln reinigen und Öl nachfüllen, doch die Törichten hatten kein Öl zum Nachfüllen und forderten die Klugen auf, gebt uns auch etwas von eurem Öl. Unsere Fackeln gehen aus. Sie waren in Panik. Doch selbst wenn die Klugen ihnen hätten helfen wollen, es hätte keinen Sinn gemacht. Sie antworten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Da blieb den Törichten nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach Öl zu machen. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurden die Türen geschlossen. Was für eine Freude muss das gewesen sein. Sie sind bei dem Hochzeitsfest dabei, auf das sie sich ein Leben lang gefreut hatten und am Schluss dachten, es findet nicht statt. Nun, einige Zeit später kamen die törichten Jungfrauen zum Haus. Vermutlich hatten sie immer noch kein Öl bei sich, denn mitten in der Nacht Öl zu kaufen, war auch damals nicht so einfach. Und sie versuchten jetzt trotzdem zum Fest zu kommen. Doch die Tür zum Festsaal, was übrigens auch unüblich ist, das ist auch eine Zuspitzung, eigentlich im Gleichnis ein außerordentliches Element. Sie rufen, Herr, Herr, mach uns auf. Der Bräutigam hört sie rufen, aber er will ihnen die Tür nicht öffnen. Und die Begründung, und das ist nun sehr interessant, die Begründung war nicht das fehlende Öl, was wir ja erwarten müssten jetzt, das würden wir jetzt erwarten, dass Jesus sagt, ich lasse euch nicht rein, weil ihr kein Öl habt. Ihr habt nicht genügend Öl. Das wäre eigentlich die Logik. Aber es geht hier ja eben gar nicht um das Öl. Es geht um viel mehr. Und so sagt der Bräutigam diesen Frauen, ich kann euch nur das eine sagen. Ich kenne euch nicht. Hat nichts mit Öl zu tun. Ich kenne euch nicht. Mit anderen Worten, ihr seid gar nicht zu diesem Fest eingeladen. Eure Namen stehen nicht auf meiner Gästeliste. Was für ein Schock für diese törichten Jungfrauen. Und den meisten ist mittlerweile klar geworden, dass Jesus hier von der Auferstehung spricht. Die Rufe, die die Jungfrauen aufweckten, werden die Rufe sein, die uns im Zusammenhang mit der Auferstehung von Jesus begegnen. So schreibt Paulus den Thessalonikern, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, das sind die klugen Jungfrauen. Für die törichten Jungfrauen wird das ein böses Erwachen sein. Sie realisieren sofort, dass sie nicht vorbereitet sind und sie versuchen trotzdem in diesen Festsaal zu kommen. Der Bräutigam kennt die törichten Jungfrauen nicht, sie sind nicht auf seiner Gästeliste. Und was er diesen Jungfrauen sagt, erinnert Bibelkenner an die ernsten Worte von Jesus in der Bergpredigt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, was haben wir in deinem Namen getan? Haben wir nicht in deinem Namen, und es ist sehr interessant, prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Beachtlich, was diese Leute vorzuweisen haben. Es sind nicht Menschen, denen das Religiöse fern lag. Sie handelten sogar im Namen von Jesus mit scheinbar hoher Autorität, prophetische Rede, Dämonen austreiben, Wunder tun. Wer solches vollbringen kann, der benötigt übersinnliche Kräfte. Und trotzdem, obwohl sie sagen, in deinem Namen haben wir all das getan, trotzdem wird Jesus ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Genau das, was er den Jungfrauen gesagt hat. Mit anderen Worten, diese Leute sind noch nie mit Jesus zusammengekommen. Jesus kennt sie nicht, weil sie ihn nicht eingeladen haben. Sie sind seinem Ruf nicht nachgefolgt, obwohl die Einladung bestand. Jesus ruft, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Es ist also nicht schwierig. Die Gebote Gottes sind leicht. Das wäre eine Predigt für sich wert, weil die bekommt immer der Widerstand. Sagen, nein, das ist nicht leicht, es ist schwierig, Christ zu sein. Nein, es ist leicht. Jedenfalls Jesus sagt das so, Johannes sagt das so. Die Gebote Gottes sind leicht. Jeder Mensch kann sie einhalten. Doch zuerst müssen wir auf die Einladung von Jesus antworten. Zuerst müssen wir von Jesus unsere Last und unsere Schuld abnehmen lassen. Erst wenn das geschehen ist, werden die Gebote Gottes leicht sein. Denn in diesem Moment kommt Jesus durch seinen Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und ich will das kurz aufzeigen. Wenn wir Jesus einladen, dann werden wir Kinder Gottes. Im Johannesevangelium heißt es, all denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Die stehen auf der Einladung zur Hochzeit. Weil sie sind Kinder Gottes, die haben Zutritt zu diesem Fest. Und wenn wir Gottes Kinder geworden sind, wird Gott durch den Heiligen Geist in uns leben. Paulus sagt, weil ihr nun seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Also Gott kommt zu uns, und das ist das Faszinierende im christlichen Glauben, dass der Glaube, unser Glauben nicht einfach ein Fürwahrhalten von bestimmten Dingen ist, sondern unser Glaube bedeutet, Gott lebt in mir. Das ist also fast nicht zu fassen. Und wenn Gott in uns lebt, dann sind die Gebote nicht schwer. Gott wird uns leiten, wenn wir das zulassen. Wie Paulus sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Nun komme ich zum Schluss. Gedanken. Mit diesem Gleichnis sagt uns Jesus, dass wir mit der Zeit nicht kalkulieren sollten. Es ist nicht relevant, ob wir noch leben oder bereits gestorben sind, wenn Jesus kommen wird. Er kommt sowieso. Wenn wir gestorben sind, werden wir nichts mehr verändern können. Was zählt, ist unser Leben hier und unsere Beziehung zu Jesus heute. Deshalb sagt Jesus abschließend, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Seid einfach bereit. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dieses Hochzeitsfest, zu dem wir eingeladen sind. Wir sollen so leben, dass Jesus heute kommen könnte. Und wenn wir sterben, bevor er kommt, werden wir nichts verpassen. Das war ja eine große Angst, auch der ersten Christen, dass sie dachten, wir verpassen das ja, dann sind wir gestorben, Jesus kommt, wir sind schon gestorben, dann verpassen wir ja alles, was wir leben. Nein, wir verpassen überhaupt nichts. Wir werden bei diesem großen Fest dabei sein, denn die Hochzeit wird garantiert stattfinden. In der Offenbarung lesen wir, glücklich wer zum Hochzeitsmahl des Lammes, also zum Hochzeitsmahl von Jesus eingeladen ist, auf alle diese Worte ist, Verlass, denn es wird, sind Worte Gottes, das heißt, es wird eintreffen. Dieses Hochzeitsfest wird stattfinden. Konzentrieren wir uns in unserem Leben auf die Werte, die über unseren Tod hinaus von größter Bedeutung sind. Jesus sagte das einmal so, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Schauen wir voraus und lassen wir uns vom Ziel jeden Tag neu motivieren, Jesus nachzufolgen und die Schätze zu sammeln, die ewigen Bestand haben werden. Ich bete mit uns. Danke dir, Vater, für dein Wort, für alles, was wir entdecken können. Ich danke dir auch für die feste Zusage, dass diese Hochzeit stattfinden wird. Auch wenn in unseren Augen sich die Wiederkunft deines Sohnes verzögert, so wird er doch kommen, früher oder später. Ob wir leben oder schon gestorben sind, ist dann bedeutungslos. Wir werden auferweckt werden und wir werden dir entgegengehen. Wir wünschen uns, dass das noch viele Menschen entdecken, was für ein Reichtum das es ist, wenn du in unser Leben kommst. Und dass es gar nicht so schwer ist, Christ zu sein, mit dir unterwegs zu sein, weil du in uns lebst. Wir danken dir und beten dich an. Amen.